Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar, ebenfalls nach langer Pause, wahrscheinlich genauso lang wie die Pause bei der Zeit des Endes. Und wir werden gleich hineinsteigen in das 14. Kapitel von Offenbarung und da freue ich mich schon sehr drauf, denn wir haben ein spannendes Thema heute vor uns. Aber wie jedes Mal möchte ich euch auch diesmal einladen, dass wir zuerst niederknien für ein Anfangsgebet und dann beginnen. Lieber Vater im Himmel, sei du ganz herzlich eingeladen in unsere Mitte jetzt. Hab Dank, dass du bei uns gewesen bist bis hierher und wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch den Heiligen Geist gegenwärtig bist, damit wir dein Wort verstehen, so wie du es uns gegeben hast, damit wir vorbereitet werden auf die Dinge, die vor uns liegen und dass wir in der Offenbarung die Hoffnung und die Zuversicht finden, die du hineingelegt hast. Halte du alle Störende fern und sprich du zu unserem Herzen und ja, führe uns zu dir, im Namen Jesu. Amen. Offenbarung, Kapitel 14. Und wir haben das letzte Mal, weiß jemand, ab welchen Vers wir das letzte Mal gemacht haben? Das würde mich interessieren, ob nach 2 Monaten noch irgendetwas hängen geblieben ist. Oh, Vers 6 ist noch in weiter Zukunft. Also wir haben das letzte Mal Vers 2 gemacht, dass wir heute mit Vers 3 weitermachen. Übrigens, wenn ihr gut aufgepasst habt, auf eine der Folien gerade, als wir über das Büchlein A Word to the Little Flock von James White gesprochen haben, da war ja auch eine Folie über Offenbarung 14. Und da stand, dass James White geschrieben hat, dass die ersten 5 Verse noch zu Kapitel 13 eigentlich gehören. Vielleicht habt ihr das schnell lesen können. Und das ist die Idee, die wir auch hier schon studiert haben, dass Vers 1 bis 5 eigentlich der Höhepunkt, der Klimax von Kapitel 13 ist, nicht wahr? Das einfach nochmal als Erinnerung. Es ist im Kontext dieser Endzeitereignisse von Offenbarung 13, vor allem im zweiten Teil, dass dann in Vers 1 von Offenbarung 14 die 144.000 zu sehen sind auf dem Berg Zion, die den versiegelt sind, die den Namen des Vaters in ihren Stirn tragen und die mit dem Lamm dort stehen. Und dann haben wir diese Stimme in Vers 2 gehabt. Könnt ihr euch erinnern? Die Stimme vieler Wasser und die Stimme eines starken Donners, das war die Stimme Gottes, haben wir gesehen. Und dann haben wir gesehen, dass auch die Stimme von Harfenspielern zu hören war, so quasi als die Antwort. Also Gottes Stimme und dann die Antwort der geschaffenen Wesen. In Vers 3 wollen wir das ein bisschen vertiefen. Es heißt hier, und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Sehr spannender Vers. Jetzt, was in diesem Vers fällt euch auf, wenn wir das jetzt mal kurz erstmal so aufschreiben, so die ersten Gedanken? Sie singen ein neues Lied. Wenn ihr ganz genau hinschaut, weiß nicht, ob das in allen Übersetzungen so ist. Sie sangen, ja, manche sangen, aber ich glaube, im Griechischen ist es sogar eigentlich singen, im Präsens. Wie ein neues Lied, ja. Sie singen wie ein neues Lied. Das heißt, der Fokus ist jetzt nicht so sehr darauf, dass das Lied gerade frisch komponiert ist, sondern mehr so auf den symbolischen Charakter von dem neuen Lied, ja. Wie ein neues Lied. Wenn wir gleich noch dazu kommen. Ja, übrigens, wer ist sie? Die 144.000, ja. Das ist ein Abschnitt über die 144.000. Das wird, glaube ich, gleich sehr wichtig sein. Wir werden nochmal kurz darauf eingehen, wer die 144.000 sind im Vergleich zu allgemein den Gläubigen. Okay? Wo singen sie das? Vor dem Thron und? Genau, vor den lebendigen Wesen und den Ältesten. Wie viele Ältesten gibt es? 24, genau. Und was ist besonders an diesem Lied? Niemand kann es lernen. Also weder die Ältesten noch die lebendigen Wesen. Niemand kann das singen, außer sie. Außer die 144.000. Ja? Nicht mal andere Menschen, die vielleicht nicht zu den 144.000 gehören. Nur die 144.000, sie allein, können dieses neue Lied lernen. Sie allein können es singen. Und wir müssen uns fragen, warum. ist das so technisch anspruchsvoll, so gesangstechnisch, dass nur die 144 das singen können, oder liegt das an einem anderen Grund? Und was lernen wir noch über die 144.000 hier? Sie sind was? Sind erkauft von der Erde. Was das bedeutet, werden wir auch gleich sehen. Also das große spannende Element hier ist einmal dieses neue Lied. Und von dem aus wollen wir uns da hier hinanwagen und dann noch ein paar andere Dinge studieren. Gibt es irgendwo in der Offenbarung noch eine Stelle, wo ein neues Lied vorkommt? Jemand singt ein neues Lied oder wie ein neues Lied? In Offenbarung 5, Vers 9, lassen wir mal zurücksehen. Ganz genau, in Offenbarung 5, Vers 9, da haben wir diese himmlische Anbetungsszene in Offenbarung 4 und 5, den himmlischen Gottesdienst, wenn ihr so möchtet. Und dort heißt es in Vers 9, da sind die 24 Ältesten, die dort singen, ja. Das heißt es, und sie sangen was? Ein neues Lied, in dem sie sprachen, und was singen sie jetzt? Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Dieser Vers, Offenbarung 5, Vers 9, welche Parallelen hat der zu Offenbarung 14, Vers 3? Ja, das stimmt. Lass uns mal den Gedanken weiter entdecken. Hier wird wer angebetet in Offenbarung 5? Ein Lamm. In Offenbarung 14, Vers 3, wo sind die 144.000? Vor dem Thron, ja. Und zwei Verse vorher? Auf dem Berg mit dem Lamm. Ja, in beiden Fällen haben wir den Thron, wir haben Throne. In beiden Fällen haben wir 24 Älteste. In beiden Fällen haben wir vier lebendige Wesen. In beiden Fällen haben wir ein Lamm. Ja, okay. Was haben wir noch für Parallelen? Genau, in beiden Fällen heißt es, die sie erkauft worden sind von der Erde. Ja? Dieses Wort erkauft ist sehr wichtig, weil hier steht auch erkauft, aber hier steht nichts weiter. Aber hier steht noch was, wodurch sie erkauft worden sind. Wodurch sind sie erkauft worden, die hier singen? Durch das Blut Jesu. Eine andere Farbe. Das heißt, das Erste, was wir lernen, dieses neue Lied hat zu tun mit dem Blut Jesu. Das geschlachtete Lamm, das Menschen erkauft hat. Ja? Das neue Lied ist also offensichtlich diese Erfahrung der Erlösung, erstmal allgemein. Ja? Nun, von diesem Lied heißt es übrigens nicht, dass anderes nicht erlernen kann. Ja? Steht nur ein neues Lied. Aber von dem Lied heißt es, es ist ein neues Lied und es ist wie ein neues Lied und keiner kann es erlernen. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja? Aber prinzipiell muss es etwas mit der erlösenden Kraft Gottes zu tun haben. Ihr wisst ja, in Offenbarung 4 und 5 gibt es zwei Lieder. Eins in Offenbarung 4, eins in Offenbarung 5. In Offenbarung 4 singen die himmlischen Wesen zu Gott, dem Vater. Und sie singen, würdig bist du, zu nehmen Preis und Ehre und Macht und Herrlichkeit und so weiter. Denn, warum? Warum beten sie in anderen Kapitel 4? Steht in Vers. Du bist würdig und die Macht und, denn, ja, heilig ist er auch, ja. Aber warum beten sie an? Was ist der Grund dafür? Denn du hast alle Dinge geschaffen und deines Willens wegen sind sie. Ja? Das heißt, Schöpfung ist der eine Grund in Offenbarung 4, aber in Offenbarung 5 wird ein neues Lied gesungen und der neue Grund ist jetzt Erlösung, das Lamm. Ja? Das heißt, der eigentliche Grund, warum seit Jahrtausenden oder seit Ewigkeiten die himmlischen Herrscharen Gott anbeten, ist, weil er ihr Schöpfer ist. Ja? Sie haben ihn aber nie angebetet, weil er ihr Erlöser ist, weil er hatte sie nie erlösen müssen, weil es gab keine Sünde. Insofern ist also dieser zweite Gedanke, dieser zweite Grund, ein neues Lied. Versteht ihr? Das alte Lied ist immer, Herr, wir danken dir, denn du hast uns geschaffen. Du bist unser Schöpfer. Das ist alles, was die himmlischen Herrscher singen konnten. Denn das war schon wunderbar, weil ich meine, das ist ja schon grandios. Aber die Erlösung ist ein neues Level sozusagen. Ja? Das ist etwas, was es vorher nicht gab. Es ist ein neues Lied. Jetzt. Schauen wir diesen Begriff neues Lied ein bisschen weiter in der Bibel an. Zum Beispiel in Psalm 33. Gehen wir ein bisschen in die Psalmen. Die eignen sich sehr gut dazu, weil natürlich die Psalmen was sind? Das ist das Liederbuch Gottes. Und der Begriff neues Lied kommt am meisten in den Psalmen vor. Nur an ganz anderen Stellen ganz wenig, nur ein, zwei Mal in Offenbarung, einmal in Jesaja, ansonsten nur in den Psalmen ein neues Lied. Psalm 33 und dort Vers 3. Psalm 33, Vers 3. Ganz interessante Passage. Dort heißt es, singt ihm ein was? Ein neues Lied, spielt gut mit Posaunenschall. Schaut mal den Kontext an im Psalm 33. Was steht denn in dem Vers davor? Ah, die zehnseitige Harfe, kommt euch die bekannt vor? Woher kommt euch die Harfe bekannt vor? Aus Offenbarung. 14 Vers 2, genau. Genau, in Offenbarung 14 Vers 2 hatten wir die Harfenspieler, die mit ihren Harfen gespielt haben. Und Offenbarung 14 Vers 3 haben wir die 144.000, wie sie ein neues Lied singen. In Psalm 33 Vers 2 haben wir die Harfe und Psalm 33 Vers 3 haben wir das neue Lied. Könnt ihr das alle sehen? Also wir haben in beiden Fällen, ich weiß nicht, wie ich es aufschreiben soll, Harfe, neues Lied. Sowohl in Psalm 33 als auch in Offenbarung 14. Und einmal ist es Vers 2 in beiden Fällen und in Vers 3 in anderen Fällen ist das neue Lied. Also genau, die Gerechten, die Aufrichtigen, die versammelt sind, ja, die loben. Also ihr seht, also Offenbarung 14 ist so ein bisschen geschrieben auf der Folie von Psalm 33. Aber was in Offenbarung 14 nicht steht, aber in Psalm 33, ist der Grund, warum sie singen. Was ist der Grund, warum sie singen? Vers 4. Genau, sein Wort ist wahrhaftig. Jetzt, warum ist das Wort so interessant? Warum geht es hier um das Wort? Jesus Christus ist das Wort und durch das Wort Gottes hat er auch die Welt geschaffen. Steht zwei Verse weiter drunter, Vers 6. Denn die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Vers 9. Er sprach und es geschah und er gebot und es stand da. Wenn Gott spricht, dann gibt es Schöpfung und wenn Gott spricht, gibt es Erlösung. Ja. Das neue Lied hat etwas zu tun mit dem Wort, mit der erlösenden Kraft, schöpferischen Kraft des Wortes. Nicht wahr? Ihr wisst, das Wort sagt, es werde Licht und es wird Licht. Also die Erfahrung der 144.000 ist eine Erfahrung der Erlösung, ist eine Erfahrung des Wortes Gottes. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter und schauen uns mal Psalm 40 an. Ähnlicher Vers hier. Psalm 40, Vers 2 bis 4. Was heißt es? Psalm 40, Vers 2 bis 4. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein was? Mein Schreien. Jetzt merkt euch das, mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des was? Des Schmutzes, des Schlammes, des Verderbens. Ja, ich glaube, der alte Luther sagt die grausige Grube oder so. Ja. Er zog... Okay, genau, aus dem schmutzigen Schlamm. Und er stellte meine Füße auf einen was? Ein Fels. Also die Idee ist, ich bin im Schmutz, ich bin im Schlamm, ich bin in der grausigen Grube, ich bin im Dreckloch. Und Gott zieht mich, also nicht ich selbst wie Münchhausen, sondern Gott zieht mich aus dem Dreckloch auf den Felsen herauf. Dort stehe ich jetzt. Er macht meine Schritte fest. Ja, das ist ein Bild für Gehorsam. Ja, ich trete richtig. Ja, ich gehe die richtigen Schritte. Und gab mir ein was? Ein neues Lied in meinen Mund. Ein Lob für unseren Gott. Also die Erfahrung mit dem neuen Lied ist hier wieder dieselbe. Es ist die Erfahrung von Befreiung, von Erlösung. Von mir ging es so dreckig. Ich bin fast versunken im Schlamm. Ja, und das hat ja alle möglichen Anwendungen, nicht wahr, auf unser persönliches Leben. Aber Gott hat mich herausgezogen. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr das Gefühl habt, ihr versinkt mit beiden Ohren im Schlamm? Und Gott zieht euch heraus und stellt euch auf einen Felsen. Jetzt könnt ihr nach unten schauen und sagen, da war ich unten mal, aber jetzt bin ich hier. Und das ist das neue Lied. Das neue Lied ist, da war ich unten mal, aber jetzt bin ich hier. Gott hat mich befreit. Jetzt kann ich sicher gehen. Er hat das gemacht, nicht ich. Ich kann sicher gehen, ich kann festgehen. Das ist Psalm 40, Vers 2 bis 4. Also diese 144.000, das sind Menschen, die waren mal im Schlamm. Und die stehen jetzt auf dem Felsen. Ja, deswegen stehen sie auf dem Berg Zion. Ja, stehen auf dem Berg Zion dort und singen das Lied der Erlösung, das Lied des Wortes Gottes. Noch ein Gedanke. Psalm 96. Die Psalmen sind wirklich voller neuer Lieder. Wir machen ein kleines Studium zum neuen Lied. Ja, heute heißt es ja oft, das neue Lied in der Bibel bedeutet, dass man, dass die Lieder neu sein müssen, nicht wahr? Die Lieder dürfen nicht alt sein. Sie müssen ganz modern sein. Übrigens wisst ihr, dass in der Bibel zum Teil die Israeliten Lieder und Musikinstrumente verwendet haben, die 300 Jahre alt waren, die zum Teil 500 Jahre alt waren. Also es war auch nicht verkehrt, was Neues zu machen. Aber diese Idee, ich kann dieses Lied nicht mehr singen, weil es ist schon 300 Jahre alt oder schon 500 Jahre alt, ist total unbiblisch. Wenn ihr es mal studiert, könnt ihr sehen, dass noch zur Zeit von Nehemia die Musikinstrumente von David verwendet worden sind. Die waren damals schon 500 Jahre alt. Und damals hat sich die Zeit auch geändert, die Kultur. Ja, aber das war vollkommen egal. Heiligtum ist wichtiger als Mode. Aber wir machen jetzt kein Musikseminar. Also nichts gegen ein neues Lied. Aber das neue Lied in der Bibel meint nicht, dass es neu ist, sondern es meint diese Erfahrung. Ja, ist eine charakterliche Erfahrung. Psalm 96, Vers 1. Singt dem Herrn ein was? Ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Welt. Und dann heißt es, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein was? Sein Heil. Heil, da steckt, welche Worte kommen da von Heil? Erlösung, genau. Welche Worte noch haben mit Heil zu tun? Heilung, genau. Heilung von Krankheit, von der Sündenkrankheit. Heiligung, das ist dein Heil. Und schaut mal, was der Grund dafür ist. Vers 6, Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Also wiederum ist die Erfahrung, singt von seinem Heil, singt von seiner Erlösung, singt von seinem Heiligtum, von seinen Wundern, was er getan hat, nicht wahr? Denn das Heiligtum ist ja der Ort, wo Gottes Wort zu uns spricht. Das Heiligtum ist der Ort, wo wir die erlösende Kraft Gottes erleben. Singt dieses neue Lied und singt es nicht für euch alleine, singt es der ganzen Welt. Im Neuen Testament, was sollen wir der ganzen Welt predigen? Das Evangelium. Ja. Also neues Lied ist fast ein Synonym für Evangelium. Eine gute Botschaft, eine Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe. Noch ein Vers. Psalm 98. Und das ist jetzt noch interessant. Also wir hatten jetzt in Psalm 96 hatten wir das Heiligtum. Als Kennzeichen dieses neuen Liedes, Psalm 98, Vers 1. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den was verschafft? Den? Heil? Okay. Hat jemand eine Schlachtübersetzung? Seine Rechte hat ihm den? Vers 1. Psalm 8, den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Hat jemand von euch auch Sieg in seiner Bibel? Kein Sieg? Nur Heil? Okay. Aber die Idee ist hier, er hat gekämpft, ja. Vers 2 sagt dann, der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Sein Recht hat ihm den Sieg verschafft, sein heiliger Arm. Die Idee dahinter ist, dass er Sieg schenkt. Aber wenn ihr mir das nicht glaubt, könnt ihr das auch in Psalm 144, hoffentlich jetzt in euren Übersetzungen auch nachlesen. Psalm 144, Vers 9 und 10. Psalm 144, Vers 9 und 10. Wieder das neue Lied. O Gott, ein neues Lied will ich dir singen, und da haben wir sie wieder, mit der zehnseitigen Harfe will ich spielen. Also diese zehnseitige Harfe hat irgendwas mit dem neuen Lied zu tun. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwie kommt es immer wieder vor. O Gott, ein neues Lied will ich dir singen, mit der zehnseitigen Harfe will ich dir spielen, der du den Königen was gibst? Oh, Sieg, steht euch jetzt auch Sieg, ja? Der du den Königen Sieg gibst und deinen Knecht David errettest vor dem verderblichen Schwert. Das neue Lied hat eine ganz wichtige Note, eine wichtige Harmonie. Und diese Harmonie, diese Note heißt Sieg. Das neue Lied wird von denen gesungen, die gewonnen haben. Aber wer hat den Sieg hier eigentlich erbracht? Diesem Vers. In Vers 10. Wer hat den Sieg errungen? Gott. Gott gibt uns den Sieg. Warum singe ich das neue Lied? Weil er mich erkauft hat. Weil sein Wort in mir wirkt. Weil ich das Heil im Heiligtum gesehen habe. Und weil er mir den Sieg geschenkt hat. Jetzt gibt es einige Christen, die finden das ganz toll. Die sagen, Jesus hat mich erlöst. Die finden es aber nicht toll, dass Gott ihnen den Sieg schenken möchte. Ja? Die möchten gerne immer verlieren und wissen, dass sie trotzdem Himmel kommen, ja? Weil Gott so gnädig ist. Immer verlieren und den Kampf gegen die Sünde nie gewinnen können, weil das ja sowieso unmöglich ist. Aber Gott hat mich erlöst und er ist so gnädig. Aber das ist nicht das neue Lied. Das neue Lied singt von der Vergebung, aber das neue Lied singt auch von den festen Schritten auf dem Felsen. Es singt davon, dass Gott den Sieg schenkt. Und diese Idee hat der Paulus aufgegriffen. Der sagt nämlich an einer Stelle, dass Gott uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus. Wisst ihr, wo das steht? Gott sei gedankt, der uns den Sieg schenkt durch das 1. Korinther 15, ganz am Ende. Vers 57, können wir mal aufschlagen. Der uns den Sieg schenkt. Und diese Worte sind sehr wichtig. Sieg und schenkt. Er schenkt uns nicht nur Vergebung, er schenkt uns auch Sieg, aber er schenkt es uns. Ja? Wenn man eins der beiden Worte weglässt, hat man ein falsches Evangelium. Ja? Die einen lassen Sieg weg, die haben nur Geschenk. Und die anderen lassen Geschenk weg, die wollen nur Sieg, aber ohne Gottes Gnade. Und dann ist es immer ein Extrem. 1. Korinther 15, Vers 57, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Gott aber sei Dank. Das ist ja auch so ein Ausdruck. Es steht zwar nicht neues Lied, aber es ist so ein Ausdruck von Dank, von Gott, ich will dich loben, ich will dich preisen. Warum? Du hast mir den Sieg geschenkt in Jesus Christus. Ganz genau. Die verliehene und zugerechnete Gerechtigkeit. Das sind diese beiden Begriffe von Rechtfertigung und Heiligung. Also gibt es viele theologische Begriffe dazu, die diese einfache Idee beschreiben, er holt mich aus der Grube heraus und er bewirkt, dass ich laufen kann, dass ich feste Schritte habe. Er schenkt mir Gnade und er schenkt mir Sieg. Es ist der Glaube und es sind die Gebote, es ist die Gnade und die Gerechtigkeit, die treffen sich gemeinsam und das ist das neue Lied. Und übrigens könnt ihr euch erinnern, wer das allererste Lied überhaupt gesungen hat in der Bibel, das uns aufgezeichnet ist. Mose, ganz genau. Ellen White sagt sogar, das ist das älteste Lied, das so aufgezeichnet ist in der Menschheitsgeschichte. Und wann haben die das Lied gesungen? Noch vor den 10 Geboten? Nachdem sie durchs Rote Meer gezogen sind, was war das Besondere? Deswegen haben sie nicht nur gesungen. Warum haben sie gesungen? Weil Gott ihnen den Sieg geschenkt hat. Ja. Sie haben gewonnen gegen die Ägypter, aber eigentlich haben sie ja nicht wirklich gekämpft. Ja. Gott, der gekämpft hat, sie mussten nur das tun, was Gott gesagt hat, nämlich vorwärts gehen. Sie mussten glauben und im Glauben hat Gott den größten möglichen militärischen Feind, den es geben konnte, die Armee Ägyptens, des Weltreiches damals, hat er besiegt. Und die langen, deswegen singen die ja, der Herr ist ein Kriegsmann, der Herr hat den Pharao begraben, die Pferde liegen da im Wasser. Ich meine, wenn du das liest, das ist sehr grafisch. Das ist das erste Lied. Und wir kommen gleich nochmal darauf zurück, auf dieses Lied des Mose. Bevor wir dahin kommen, ganz kurz noch in Jesaja. Das waren jetzt fast alle Psalmtexte zum neuen Lied. Nehmen wir vielleicht den noch hier in Jesaja. In Jesaja 42. Und das ist deswegen interessant, weil der vielleicht von allen einen besonderen Aspekt noch hinzubringt zum Offenbarung 14 Kontext. Jesaja 42 und dort Vers 10. Schaut mal hier. Singt dem Herrn ein neues Lied. Besingt seinen Ruhm vom Ende der Erde, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Inseln und ihr Bewohner. Und dann wird das beschrieben und so weiter und so fort. Und schaut mal in Vers 13, warum. Der Herr wird ausziehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann den Eifer anfachen. Er wird einen Schlachtruf, ja ein Kriegsgeschrei erheben. Er wird sich gegen seine Feinde als Held erweisen. Also das ist wirklich Kriegssprache, also militärischer kann man es gar nicht ausdrücken. Und jetzt schaut Vers 14. Sehr lange habe ich geschwiegen, bin still gewesen und habe mich zurückgehalten. Aber jetzt will ich schreien wie eine Gebärende und schnauben und schnaufen zugleich. Ich will Berge und Hügel öde machen und all ihr Gras verdorren lassen. Ich will Wasserflüsse in Inseln verwandeln, Seen austrocknen und so weiter und so fort. Also er sagt, ich habe lange geschwiegen, ich habe lange abgewartet, aber es kommt der Zeitpunkt, jetzt warte ich nicht länger, jetzt schnaufe ich und staube ich und nicht, nicht staube, ich schnaufe und schnaube, genau. Ich schnaufe und schnaube. Und ich erhebe mein Kriegsgeschrei und ich ziehe in den Krieg und werde wie ein Held meine Feinde besiegen. Von welchem Ereignis spricht er da? Ja, also gibt es schon, ich meine, wie kommt Jesus wieder bei der Wiederkunft? Als König der Könige, Offenbarung 19 beschreibt, als den Führer der himmlischen Herrscharen und er führt Krieg. Das ist Offenbarung 19, er führt Krieg gegen das Tier und gegen das Bild des Tieres und er wird sie alle mit dem Schwert seines Mundes bekämpfen. Das heißt, er kommt dort als Kriegsheld in Offenbarung 19, könnt ihr nachlesen. Das heißt, das stimmt natürlich ganz am Ende, wird dann das die Erde, die Sünde vernichtet, trifft das auch zu. Aber es trifft schon auf die Wiederkunft zu. Denn Jesus kommt als Kriegsheld. Er hat lange gewartet. Seine Geduld war wirklich unbeschreiblich lange. Denn er wollte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Der Herr ist langmütig, aber irgendwann kommt seine Gnade, oder nicht seine Gnade, seine Langmut zum Ende. Er ist langsam zum Zorn, aber nicht unfähig. Er ist langsam zum Zorn. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, kommt er wie ein Held. Und in dem Zusammenhang sagt es hier, ich will ein neues Lied singen. Warum ist dieser Vers so interessant für Offenbarung 14? Weil die 144.000 genau das erleben werden. Sie leben in der Zeit, wenn Jesus Christus als Kriegsheld kommen wird. Und das macht die 144.000 besonders. Denn die 144.000 sind nicht einfach nur Erlöste. Ja? Sondern die 144.000 sind diejenigen, die Jesus Christus lebendig wiederkommen sehen. Schauen wir das mal kurz an. Offenbarung 7. Was das bedeutet. Offenbarung 7. Vers 1 bis 3. Und ich danach sah ich vier Engel an den vier Enden des Himmels, der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Wie viel werden versiegelt? Vers 4 sagt 144.000. Die 144.000 sind die Versiegelten. Warum werden die Versiegelten versiegelt? Damit sie nicht geschädigt werden. Von was für einem Schaden? Von dem Schaden, den bis dahin die Engel zurückhalten. Es gibt einen Schaden, den die Engel zurückhalten. Und die 144.000 werden versiegelt, damit sie von diesem Schaden nichts abbekommen, was also heißt, sie müssen zu dem Zeitpunkt lebendig sein, wenn der Schaden da ist. Versteht ihr? Das beweist, dass die 144.000 die letzte Generation ist, die in der Zeit der Trübsalzeit lebendig auf diesem Planeten lebt. Und diese Generation hat offensichtlich auch diese spezielle Erfahrung, dass sie wie ein neues Lied singen. Sie singen nicht einfach nur ein neues Lied, denn das singen auch andere, vorher schon Offenbarung 5 zum Beispiel. Aber sie singen wie ein neues Lied. Und es heißt, niemand kann dieses Lied singen. Es heißt auch in Offenbarung 15, dass sie das Lied des Moses singen und das Lied des Lammes. Das Lied des Moses, die Befreiung und das Lied des Lammes. Übrigens, wisst ihr, wann die Bibel sagt, dass Jesus ein Lied gesungen hat? Beim Abendmahl. Nach dem Abendmahl heißt es nicht wahr. Sie haben dann ein paar Psalmen gesungen und dann sind sie hinausgegangen. Als Jesus das Lied gesungen hat, jetzt denkt scharf nach, was war seine Situation, als er das Lied des Lammes gesungen hat? Was war seine Situation? Ihm standen Leiden bevor? Gethsemane stand vor ihm. Diese Angst, nicht in Jakob, aber die Angst in Gethsemane. Ja? Was noch? Der Tod stand vor ihm, ja. Okay. Und dann der Sieg, ja. Wie war seine Beziehung? Schweiß und Blutstropfen, ja. Wie war seine Beziehung zu Gott zu dem Zeitpunkt? Er war gehorsam. War gehorsam? Er war 100%ig gehorsam und trotzdem war er von Gott getrennt. Richtig? Oder nicht? Stimmt, oder? Er war von Gott getrennt, obwohl er gehorsam war. Frage, gibt es dazu irgendeine Annäherungsweise, eine Parallele? Obwohl ich nicht sagen will, dass es genau dasselbe ist, aber gibt es eine Parallele, ein Schatten davon, auch bei den 144.000? Sie werden die Angst in Jakob haben. Sie werden Gottes Gebote halten, nicht nur 9 oder 8,5, sondern sie werden gerecht sein vor Gott. Das heißt später, in ihrem Mund ist kein Falsch gefunden. Sie werden den Charakter von Jesus haben und gleichzeitig werden sie leben. Sie sind zwar nicht getrennt von Gott, das stimmt nicht, sie sind nicht getrennt von Gott, aber sie leben zumindest in einer Zeit, in der es keinen Fürsprecher auf Erden mehr geben wird. Richtig? Das wäre so quasi die Parallele zu getrennt von Gott. Denn sie wissen, oder mit anderen Worten, wenn sie in dieser Zeit gegen Gott rebellieren würden, wenn sie eine Sünde begehen würden, dann wäre da kein Fürsprecher mehr. Und das macht diese Erfahrung so besonders. Diese Erfahrung hat keiner vorher gemacht und wird keiner nachher machen. Denn jeder andere Mensch hatte bis zu seinem Tod die Chance zur Umkehr. Richtig? Der Schächer am Kreuz hat noch die letzten 5 Minuten genutzt. Oder wie viel auch das waren, vielleicht mehr Minuten. Aber es war wirklich auf der allerletzten Kurve noch. Hat er das Ruder noch umgerissen. Und so wird es einige gegeben haben, die wirklich auf dem Sterbebett sich noch bekehrt haben. Aber hier gibt es Menschen, die können nicht mehr auf das Sterbebett warten. Die leben in einer Zeit kurz vor der Wiederkunft, wo bei der Ausgießung der Plagen dann irgendwann klar wird, Jesus hat seine hohepriesterlichen Gewänder abgelegt, denn er zieht jetzt seine königlichen Gewänder an, um als König und Held zu kommen, um sie zu befreien. Und der Tempel ist voller Rauch, niemand kann mehr hinein. Die Gnadenzeit ist vorbei, der Hohepriester hat sein Räucherfass hinweggeworfen und ihr kennt die ganzen Bilder aus Offenbarung. Und sie leben in dieser Zeit in der Gegenwart eines heiligen Gottes ohne Fürsprecher. Und das ist ziemlich gewaltig. Und deswegen sagt die Bibel, niemand kann dieses Lied singen, außer 144.000. Die singen das Lied des Lammes und das Lied des Moses, die völlige Befreiung. Denn sie kommen in eine Situation, die der von Mose gleicht. Ja, wisst ihr noch, als Mose vor dem Schilfmeer stand mit den 144.000, es waren noch mehr, mit den 2 Millionen. Sie kommen an diese Stelle, vor ihnen das Meer, rechts und links die Berge und hinter ihnen der Feind. Kein Ausweg mehr. Es sah so aus menschlich, dass am nächsten Tag sie alle niedergemetzelt werden. Es gab keine Armee, die ihnen hätte helfen können. Selbst wenn es eine Armee gegeben hätte, wäre die gegen Pharao chancenlos gewesen. Und sie waren in der totalen Sackgasse. Und genau das werden die 144.000 auch erleben. Sie werden in der totalen Sackgasse sein, denn die ganze Welt wird sich gegen sie vereinigen. Ja? Die Bibel sagt, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Am Ende wird es einen Todesbefehl geben. Und dann, wir haben das ja gerade, ihr habt das ja gesehen, wie gerade unsere Pioniere da 1847 die ersten Gedanken dazu aus der Bibel entnommen haben, dass es eine Zeit geben wird, wo wir verfolgt werden wegen des Sabbats und alle denken, dass das Sabbathalten den Fluch auf die Erde gebracht hat und dass man deswegen uns auslöschen will. Und dann werden die 150.000 zu Gott schreien und beten, wie damals Mose, nicht wahr? Und Gott wird sie befreien. Das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Und das Interessante ist, dieses Lied ist also die Erfahrung, dass durch das Blut, durch das Wort Gottes, durch ein Verständnis vom Heiligtum und durch das Verständnis, dass Gott mir den Sieg schenken kann und will und wird, wenn ich ihn darum bitte, ich in der Zeit der Trübsalzeit leben kann, ohne Angst haben zu müssen. Und das ist eine Erfahrung, die dieses neue Lied ausdrückt. Ja. Mhm.
Geschrieben, dass man alles jetzt nicht tun, bis sie nicht versiegelt.
Mhm.
Aber ich meine, wir werden, wenn wir die Lebende, die werden nicht wissen, dass sie versiegelt sind. Darum werden sie Angst haben bis Ende.
Ja, das Interessante ist, ich meine, wir können uns nicht hineinversetzen in die Lage. Aus meiner Sicht sieht es jetzt so aus, persönlich für mich, dass ich verstehe intellektuell, dass wenn die Plagen fallen, dass dann die Gnadenzeit vorbei ist. Und wenn die Plagen nicht auf mich fallen, muss ja eigentlich schlussfolgern, dass ich versiegelt bin. Ja? Aber wir waren noch nie in der Situation. Jesus hat auch vor seinem Tod lange vorher gewusst, er wird auferstehen. Das war ihm ganz klar. Als er am Kreuz hing, sagt Ellen White, konnte er nicht mehr hindurchschauen durch das Grab. Das heißt, wie wir uns dann genau fühlen werden, was ich aus der Angst in Jakob entnehmen kann, ist, dass die Angst in Jakob ist ja vor allem die Angst, dass die ehemaligen Sünden, die ich ja schon eigentlich vergeben habe, dass ich sie vielleicht nicht gründlich vergeben habe, dass ich sie nicht gründlich Gott übergeben habe, dass ich vielleicht was vergessen habe, nicht wahr? Und diese Angst, ob da noch was übrig geblieben ist. Ja? Aber dann Gottes Gnade uns deutlich machen wird, es ist alles okay, du bist auf der richtigen Seite. Und diese Stärke uns dann, ich meine, es kommt der Zeitpunkt, wo wir befreit werden und wo wir die Stimme Gottes hören werden, vor der Wiederkunft. Und das ist noch nicht die Wiederkunft, dann werden wir wissen, nicht wahr? Es ist alles.
Das soll doch genauso sein, also bei der Arche Noah war es ja auch so, dass Noah wusste, ja, von heute an in 7 Tagen
ja.
Leben lassen.
Ja.
Also Gott hat ja sein Volk noch nie im Unklaren
gemacht. Das stimmt.
Und wird es ja auch eine Zeit geben, wo das Volk dann weiß, dann und dann wird Gott kommen.
Ja. Absolut. Schau, und das Interessante ist bei Noah auch, er wusste, es sind 7 Tage, aber schau mal, wenn du 7 Tage in so einem Boot bist und nichts passiert, am 3. Tag fragst du dich vielleicht doch, ja, also da ist immer so auch ein Glaubenselement mit drin, ja, das ist immer, wir leben aus Glauben, wir werden auch dann aus Glauben, wir werden dann mehr aus Glauben leben als jemals zuvor, denn kennt ihr eine Person in der Bibel, die, und damit schließen wir ab, die bereits diese Erfahrung typologisch als Beispiel für uns gemacht hat? Also die Angst nach Jakob, das stimmt ganz genau, aber diese Erfahrung, nicht zu sterben, sondern direkt in den Himmel zu gehen. Den Charakter Elia und Henoch, genau. Lass uns mal Henoch als Beispiel nehmen. Elia könnte man auch nehmen. Henoch, nicht Henoch, so ein Quatsch. Hebräer. Im Hebräerbrief, da sehen wir nämlich, was es am Ende ausgemacht hat. In Hebräer Kapitel 11, da haben wir die Liste der Glaubenshelden, Hebräer 11. Und dort Vers 5. Was war es, das ihn am Ende dazu befähigt hat, ein Beispiel zu sein für die 144.000? Wurde es entrückt worden?
Durch den Glauben.
Ja. Das heißt, der Sieg und das Leben, ein heiliges Leben in der Gegenwart eines heiligen Gottes ohne Fürsprecher ist möglich durch den Glauben. Nicht durch die eigene Anstrengung allein, sondern durch den Glauben. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm als Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ist das aufgefallen? Es war nicht während seiner Entrückung, dass Gott gesagt hat, okay, hey, du warst schon ziemlich gut, du hast immer für mich gepredigt, du hast Flyer verteilt und hast immer am Sabbat Gottesdienst gefeiert. Du hast zwar öfter mal gelogen, aber da schaue ich mal drüber hinweg, weil jetzt auf Wolke 7 schneide ich das Lügengehen raus. Das steht doch nicht. Aber so denken viele von uns. Ja. Wir denken, naja, Hauptsache in den großen Punkten, dann mache ich schon mal das Richtige und den Rest macht Gott dann irgendwo auf dem Weg zum Himmel. Es heißt, vor seiner Entrückung, als er noch mit beiden Füßen auf der Erde stand, hatte er das Zeugnis, dass er Gott wohlgefiel. Und übrigens, wer hat das Zeugnis noch bekommen? Daniel wurde genannt, ein viel Geliebter. Wem hat Gott ziemlich direkt gesagt, an dir habe ich wohlgefallen? Jesus, du bist mein Sohn. Ja, jetzt, aber schau, denk dran, Jesus hat bei seiner Taufe gehört, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er ist der Maßstab. Das heißt, Jesus hat dieses Leben von Anfang bis Ende gelebt, keiner von uns hat das, weil wir alle Sünder sind, auch Henoch war ein Sünder, aber Henoch kam durch den Glauben letztendlich an den Punkt, dass Gott über Henoch das sagen konnte, was er über Jesus bei seiner Taufe gesagt hat. Ja, Jesus hat 30 Jahre lang gelebt zu dem Zeitpunkt, war ein Zimmermann und hat ein heiliges Leben gelebt. Und am Ende seines Lebens, oder am Ende, nicht seines, Ende seines Lebens, am Ende seines Erdendaseins, konnte Gott dasselbe über Henoch sagen. Und als er das sagen konnte, konnte er in den Himmel kommen. Und das ist das Beispiel für die von denen wir sagen, dass wir dabei, wenn wir sagen, wir glauben, Jesus kommt bald, dann sagen wir B, ohne es auszusprechen, wir werden vermutlich Teil dieser Generation sein. Ja? Und das impliziert, dass jeder einzelne von uns, ich fange bei mir an, sich die Frage stellen muss, wie sieht es aus? Wo stehe ich? Lebe ich wirklich aus dem Glauben? Und bin ich mir dessen bewusst, dass ich durch diese Zeit wahrscheinlich eventuell hindurchgehe? Wir wissen auch, einige werden zur Ruhe gelegt vorher, aber die werden vor ihrer Ruhe auch dieses, also ich meine, jeder, der in den Himmel kommt, wird am Ende das haben. Nur die sterben, haben halt bis zum Tod Zeit. Ja. Die leben da, aber das ist die besondere Erfahrung. Und das ist das neue Lied. Und das muss so eine intensive Erfahrung sein, dass keiner das wirklich ganz bis ins Letzte nachvollziehen kann. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass nicht nur diese 144.000 so heilig leben, sondern weil sie eine so enge Verbindung zu Gott haben. Denn ohne eine völlige, 100%ige Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist könnte man das gar nicht. Ja, man könnte nicht einen Tag heilig leben. Das heißt, es stimmt gar nicht, was viele denken, dass in dieser Zeit wir von Gott abgetrennt sind. Wir leben zwar ohne Fürsprecher, aber wir leben ganz eng mit Gott. Denn das ist ja die Versiegelung ist ja die Erfüllung mit dem Heiligen Geist im Vollmaß, die charakterliche und ja auch intellektuelle, das Festsein in der Wahrheit. Er lebt in uns, genau. Er lebt so sehr in uns, dass er nicht mehr unser Fürsprecher sein muss. Und letztendlich ist es so, dass er so lange darauf wartet, dass er endlich so sehr in uns leben kann, dass er nicht mehr für unser Fürsprecher sein muss. Dass wir so eng mit ihm leben, dass er nicht mehr immer den ganzen Mist wieder klären muss, sondern dass er sagen kann, okay, ich kann euch so lassen, wie ihr jetzt seid, weil wir sind so eng verbunden. Ich weiß, dass wir jetzt gemeinsam durch diese Zeit gehen können. Ihr braucht mich nicht mehr als Fürsprecher. Ihr braucht mich jetzt nur noch als Erhalter sozusagen. Als der, der eure ehemaligen Sünden vergeben hat. Als derjenige, der euch jetzt erhält, der euch führt und leitet, aber nicht mehr als derjenige, der Sünden vergeben muss, weil ihr habt es so gut verstanden. Darauf wartet er. Und wenn er das sieht, wenn die Frucht es zulässt, dann legt er seine Gewänder ab und sagt, jetzt kommt die Sichel dran. Dann zieht er sich an, sein Königsgewand, Königskrone, Pferd und dann kommt er als Kriegsheld, um diese ganze Konföderation von Tier und Mahlzeichen und Bild des Tieres alle dem Erdboden gleich zu machen, um uns zu retten und zu sich zu holen. Darauf wartet er. Ganz genau. Ganz genau.
Das ist eine schreckliche Situation. Es ist nicht einfach. Aber trotzdem, dein Wille geschieht und bewahre mich, dass ich nicht von dir weggehe.
Ganz genau. Ganz genau. Und übrigens, damit schließen wir ab. Wenn ihr ein Lied singen wollt oder ein Musikstück spielen wollt, was kein anderer spielen kann, weil es so schwierig oder so wunderschön oder was auch immer ist, dann lernt ihr das nicht über Nacht, oder? Ihr müsst Tag für Tag üben. Also wenn ich ein Lied singen will, das kein anderer lernen kann, weil es so besonders ist, dann muss ich jetzt Tag für Tag meine Gesangsübung machen, meine Harfenspielübung, wie wir letztes Mal gemacht haben. Ich muss jetzt Tag für Tag Erfahrung mit Gott machen. Immer wieder neue Lieder singen, immer wieder neu erleben, wie er mich aus der Grube herausholt. Immer wieder neu erleben, wie er mir den Sieg schenkt, wie er mich durchs Heiligtum führt, wie ich die Gnade in meinem Leben erleben darf. Wenn ich das immer wieder mehr erlebe, wird meine Gesangserfahrung sozusagen immer besser. Meine Stimme wird brillanter, bis ich dieses Lied singen kann. Und wollen uns vornehmen, ein bisschen unsere geistlichen Stimmlippen zu trainieren, um solch eine Erfahrung mit Jesus zu machen, dass wir vorbereitet sind für die Zeit, von der wir glauben, dass sie wirklich sehr bald über diese Welt hineinbrechen wird. Wollen wir uns das vornehmen? Amen. Dann lasst uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater, hab Dank, dass wir in deinem Wort wirklich so wichtige und ernsthafte und feierliche Gedanken lesen konnten, die uns gleichzeitig aber Mut gemacht haben, weil wir sehen können, dass es nicht aus eigener Kraft ist, dass wir das tun müssen, sondern dass du uns den Sieg schenken möchtest, wenn wir mit dir kooperieren und wenn wir die Botschaft annehmen, so wie du uns sie gegeben hast. Und wir sehen alle in unserem Leben, dass wir noch etwas zu tun haben. Wir sehen alle, dass ja, wir manchmal diese Dinge nicht so ernst nehmen, wie wir sie eigentlich nehmen müssten. Wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich noch um etwas Zeit, damit wir diese Dinge wirklich verinnerlichen können. Denn wir möchten in diese Zeit hineingehen, vorbereitet. Wir wollen nicht überrascht werden von dieser Zeit, sondern mit dem Bewusstsein hineingehen, dass wir wissen, wem wir vertraut haben. Und dass wir auch durch dieses Tal des Todesschattens hindurchgehen können mit dir, wissen, dass du den Sieg bereithältst. Und so danken wir dir, dass die Offenbarung das offenbart. Und bitten dich, dass du uns in unserem Studium und unserer Erfahrung mit dir führst und leitest, dass wir jeden Tag wissen dürfen, dass du unser großer Gott bist, der uns erlöst. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Amen. So, das nächste Seminar ist dann erst wieder in einigen Wochen. Denn jetzt haben wir ab Freitag unsere große Vortragsreihe mit Emanuel Beck. Seid herzlich dazu eingeladen. Bringt jemanden mit, wenn ihr möchtet, oder wenn ihr jemanden habt, den ihr mitbringen könnt, seid herzlich eingeladen live vor dem Livestream auf www.operationblueprint.de und auch auf www.joelmedia.tv.de und auch auf www.ad-tv.org. Ich glaube, das waren sie. www.ad-tv.info, Entschuldigung, das andere führt sonst ins Leere. Könnt ihr das live anschauen, Freitag 19.30 Uhr. Und dann die folgenden Termine werden dann bekannt gegeben. Und darauf freuen wir uns sehr. Und dann in ungefähr 3 Wochen sehen wir uns hier wieder mit Offenbarung 14, Vers 4 und der Zeit des Endes. Gottes Segen euch. Bis dann. Amen.